Hallo, wir sind's.
Die zwei lustigen Vier.
Köpten Obvious und der Boschbär.
Der Boschbär, so wie ich deine Anwälte und PR-Berater nennen dürfen.
Das stimmt, aber
ich bin's, Köppi. Und ihr da draußen seid natürlich die Sportis. Ich warte auf den Tag, an dem wir eine Klage bekommen von den echten Sportis. Das an dieser Stelle nochmal erwähnt. Aber ja, ihr seid's jetzt halt, die Sportis da draußen.
Lieben Gruß nach Germering.
Lieben Gruß. Falls ihr aber wollt, könnt ihr euch auch wahlweise Faulis nennen.
Faulis finde ich fast noch besser als Sportis.
Faulis ist eigentlich voll süß, ne?
Hör mal, ich habe wirklich was vergessen. Ich muss das ganz kurz holen. Ich habe dir was mitgebracht.
Du hast mir
was,
wirklich? Ja, steht jetzt auch. Also
ich möchte dir was sagen. Ich stehe jetzt auf von so einem kleinen Kabuff.
Für euch, liebe Faulis, er macht die Tür auf in unserem Tonstudio und holt gerade was. Ob es Niveau ist, ich weiß es nicht. Jetzt rennt er an der Tür vorbei, wie ein aufgescheuchter Hase. Er ist heute sehr schick angezogen, komplett rosa. Warum die Palmen auf sein Outfit gedruckt sind, weiß ich nicht. Du hast wirklich was mit, sorry.
Ich hab wirklich was mit.
Da kommt er wieder. Jetzt zieht er. Oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Ich muss meinen E-Mail-Account vielleicht auch noch ausmachen.
Oh Mann, ey.
So. So, du hast mir wirklich was mitgebracht.
Ich will dir was zeigen.
Wir wollen uns.
Nein,
ja,
lass ihn drin. Freunde. Alle unter 16, Entschuldigung. Wir wollen ja auch über unsere Erfahrung mit Sport uns austauschen und wir uns als Menschen noch näher kennenlernen als ohnehin schon, obwohl du eigentlich schon alles von mir weißt. Und ich möchte dir jetzt etwas hochhalten und du reagierst, wie du authentisch reagieren würdest. Du siehst es ja das erste Mal. Das hier, was ich dir jetzt gleich zeigen werde, hat meine Kindheit geprägt und es ist ein Zeichen dafür, wie ich meinen Sport gelebt habe und manchmal immer noch lebe. Achtung, pass auf.
Es ist halt eine Tennishose, es sieht aber aus wie ein Tennisrock. Es hat was sehr, also die ist ja, da hängt doch alles raus. Also Daniel Boschmann hält mir gerade mit vollem Stolz eine Tennishose aus dem Jahre, weiß ich nicht, 1985 entgegen.
Was genau stimmt?
Was, oh, guck mal hier.
Das ist krass, da bin ich beeindruckt jetzt.
Fashion, 1985. Tatsächlich könnte sie auch von heute sein, was den Style angeht. Der Patch von der Firma aus Herzogenaurach ist ein bisschen verbügelt mittlerweile.
Und wir meinen
oder
nicht,
ist das eine Fake-Hose?
Nein, die ist nicht fake. Also wir meinen auch Herzogenaurach jetzt nicht Puma, sondern wir meinen Adidas.
Richtig.
Ist halt von Adidas die Hose.
Und ist das irgendeine Special Edition von Andrew Agassi?
Nee, war immer Nike. Guck mal genau hin. Das ist ein Symbol und sieht so ein bisschen aus wie Bauklötze übereinander, Holzbauklötze. Was könnte das da bedeuten? Auf dem linken Oberschenkel auf einer sehr, sehr kurzen, also wirklich sehr kurzen
wirklich
Tennishose.
Eine sehr kurze Hose. Also der Schritt hat vielleicht... ich will da gar nicht hinpacken. Also ich packe gerade in den Schritt von Daniel Boschmann.
Naja, aber in die Hose, also ich habe sie ja nicht an.
Richtig, er hält sie mir hier entgegen. Auf jeden Fall sind das vielleicht 5 cm.
Ja.
Also richtig kurz und der Stoff ist...
Es ist wirklich kurz. Ja, das ist so ein Lycra, keine Ahnung, whatever. Und hier ist Frotte. Guck mal, in der Tasche ist Frotte. Ivan Lendl zum Beispiel, eine geile Geschichte. Ach, jetzt habe ich schon verraten, ich Trottel.
Na, war das Logo von Ivan Lendl?
Ah, ich Depp, ey. Das ist das Logo von Ivan Lendl. Guck mal hier, das I. Und das ist frei dann.
Ah, Ivan
das,
Lendl.
Das war mein Tennisspieler in meiner Kindheit. Den fand ich mega.
Weißt du, was ich dachte, was das ist? Ja? Das sei oben links ein Tennisball.
Ja, ja.
Und dann sind das die verschiedenen Belege, auf denen man spielen
kann.
Oh,
stark, vielleicht
aber
ist das sogar auch.
1985 weiß ich nicht, ob da der Belag schon blau war irgendwo.
Aber das finde ich...
Also hier Wimbledon grün, klar. Dann Asche, rot.
Und dann
blau Hardcore. Für halt die Halle, und, für den harten Platz.
Und gelb für Teppich. Das finde ich übrigens eine brillante Assoziation. Ich glaube, das soll es sogar sein, ehrlich gesagt. Aber die Buchstaben sind Ivan Lendl.
Ich glaube, macht mehr Sinn.
Ivan der Schreckliche, sein Spitzname. Und das Geile ist, dass er hat das genau wie ich. Also erstmal, gut, er ist Rechtshänder gewesen oder immer noch und ich Linkshänder, aber was er genauso hat wie ich schwitze unglaublich am Unterarm und der hatte immer gefühlt so 15 Zentimeter Schweißbänder, damit die ganze Suppe nicht in seine Schlaghand runterrutscht und obwohl er so unfassbar lange Schweißbänder um den Spielarm hatte, hat er immer noch Sägespäne benutzt, um sich den Schweiß von der Hand zu nehmen.
Sägespäne der in
hatte,
der Tasche?
Der hatte in der Tasche Sägespäne.
Geil.
Und hat sich dadurch die Hände trocken gerieben und ich fand den großartig. Der hat ein richtig geiles Powerplay gehabt. Der hat so ein richtig, also eine, das hieß damals Power Baseline. Also richtig geprügelt, extrem gute Vorhand. Und ich fand den als Spieler total geil. Und ist immer noch Platz 3 der ewigen Rangliste, was die Wochen an Platz 1 angeht. Also wie lange der an Platz 1 in der Weltrangliste war.
Keiner war.
Ne, Platz 3. Also,
wer war vor ihm noch?
Roger Federer und Pete Sampras, meine ich.
Also man merkt, wenn du anfängst von deinem Sport zu reden, dann ist es oft Tennis. Du hast
Tennis ist meine Kindheit.
Mit Tennis angefangen mit wie vielen Jahren?
Boah, ich war 4. Da habe ich das erste Mal, laut meiner Mutter, also 1984, habe ich das erste Mal so einen Schläger gehabt, so Kindertennis.
Die Hose ist von 85?
Nee, die ist...
Warst du ein dickes Kind?
Nee, die habe ich, mein Vater hat die auch mal getragen und ich habe die einfach später getragen. Das war quasi Erbstück. Und also ich habe die dann getragen, weil ich einfach, fand ich irgendwie mega. Ich fand die Klamotten irgendwie lustig und so. Würde ich heute, obwohl wir müssen es dann wahrscheinlich dann irgendwie in den sozialen Medien nochmal zeigen.
Ihr werdet irgendwo ein Bild von dieser Hose wahrscheinlich mit Daniel Boschmann drin finden. Passt du da noch rein?
Wir
gucken einfach mal.
Jetzt wieder.
Cliffhanger.
Aber das ist wirklich also sehr, sehr knapp bemessen.
Ich hab dir was mitgebracht. Was Kleines habe ich dir noch mitgebracht. Das sollte eigentlich ein Schlag von einem Tennisschläger sein. Liebe Faulis. Ah. Witzig, dass jeder Schlag gleich klingt.
Das ist richtig cool. Danke.
Ich habe dir noch was mitgebracht.
Mhm. Noch ein Slice oder?
Nein.
Kennst du die verschiedenen?
Wir müssen uns jetzt. Können wir so ein bisschen argumentieren? Ich habe einen Ball in meiner Hand. Du willst ihn haben? Los.
Ich will den Ball haben. Gib mal her.
Kriegst du nicht? Nochmal?
Nee, bitte nicht.
Noch einmal.
Nee, bitte nicht.
Guck mal, ich habe einen Basketball in der Hand. Mhm. So, liebe Leute, liebe Faulis da draußen oder wenn ihr euch Sporties nennen wollt, tut das. Jetzt geht's los. Was haben wir heute vor? Hier bei Grobes Foul, der Sportpodcast. Ich muss mich an diesen Namen noch gewöhnen, weil so heißen wir jetzt wirklich.
Der Sport-Escort, aber gut, dass du den Namen wenigstens eingeprägt hast. Meine Fresse, ey.
Ich sag ja, ich muss mir den Namen noch... Ich muss mir den Namen noch
merken.
Könnt
ihr irgendwen anders anrufen? Irgendwie einen, der sich mit diesem... Komm, Anja, mach du einfach, weil ich kann noch mit sowas jetzt... Mach's. Es ist wirklich. Grobes Foul, der Sportescort. Heute, das sind die Themen, die euch erwarten mit Köppi und Boschi. Auf geht's.
Was hätten wir im Angebot? Was natürlich gerade alle interessiert, vor allem die Radsportbegeisterten, Tour de France.
Tour de France!
Tour de France.
Wer hat das gelbe Trikot, wer hat das gepunktete, wer hat das grüne und wer ist das überhaupt, der da gerade von A nach B fährt? Ganz spannende Themen haben wir für euch und es geht vor allem um die Tour de Frau. Also da fahren auch Frauen, nur die werden nicht so nett behandelt wie die Männer und das finden wir scheiße.
Richtig, darum geht's. Dann haben wir unsere beliebte Rubrik, die in der letzten Ausgabe nicht ganz so funktioniert hat. Ist das Sport oder kann das weg? Nochmal ein bisschen abgewandelt, weil wir gemerkt haben, das Spielprinzip funktioniert so, wie wir es bisher hatten. Nicht ganz so gut. Deswegen gibt es da eine andere Ausgabe von.
Aber trotzdem sehr, sehr lustig. Köppi hat sich gut vorbereitet. Wir spielen Twitter-Roulette, Hashtag und Namensroulette. Wir haben ein Spiel, da könnt ihr selber mitzocken. Was wisst ihr denn über die Welt des Sports im Twitter-Bereich? Also welches Hashtag gehört zu wem und wer heißt so komisch, wie er heißt?
Richtig. Außerdem, natürlich, wir feiern ja immer noch. Sind wir noch emotional so aufgeladen, weil eine Deutsche, die erste nach 22 Jahren nach Steffi Graf, Wimbledon gewonnen hat, Angelique Kerber.
Wir freuen uns, die Schale gehört einer Deutschen, die Krone in Wimbledon ist in Deutschland.
Die jetzt Privatjet fliegt.
Auch das ein Thema.
Und natürlich, was war noch, auch wenn es ist absurd, es fühlt sich viel weiter weg an, als es das ist.
Diese Fußball-WM, aber da haben wir ein Thema, da werden ja am Ende Preise verliehen, ne? Ja. Und da kriegen bestimmte Spieler Auszeichnungen für XYZ und bei einem hätte ich hart ausrasten können, auch das gleich ein Thema. Bom, bom, ba, ba, ba,
ba. Ist das unser bom, Jingle?
Bom, ba, ba,
ba. Das ist doch. Aber schön, jetzt haben die Leute mal gehört, so klang das vorher und wenn man das durch sehr viele Filter jagt, kommt was anderes raus. Nämlich das.
Sag ich doch. Ist exakt das, was ich gemacht habe.
So, da wir ja aber auch saumäßig kreativ sind, Boschi, haben wir uns heute getroffen, wo es doch um Fahrradfahren geht, an einer Rennstrecke.
Das versteht, das ist...
Das versteht keiner.
Nein.
Sorry, ich habe überlegt, ob wir so ein bisschen so eine Stimmung auch noch haben.
Ja, aber wenn wir über Fahrrad... Warum sollte da...
Okay, wir reden jetzt über die Tour de France, die es seit 1903 gibt. Das erste Rennen hat 1903 stattgefunden und hat einige Veränderungen in den letzten Jahren erfahren. Die Tour de France ist ein Fahrrad-Event, der die ganze Welt bewegt. Da gucken jährlich sehr viele Menschen zu, knapp 3,5 Milliarden.
Sagst du der Event? Das ist immer so eine Frage, die ich mir immer stelle. Ist es nicht das Event?
Ein Event, da geht doch beides, habe ich gerade gesagt, oder?
Na, du hast der gesagt. Ein Event, der bewegt. Ich bin nur neugierig.
Nee, das war dann ein Fehler gerade. Nee, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann finde ich es falsch. Im Moment, wo ich es gesagt habe, fand ich es natürlich nicht falsch.
Nee, ich fand es auch gar nicht falsch. Ich wollte es nur wissen. Tour de France 2018, bevor wir über die Männer reden, weil ja die ganze Welt nur über die Männer redet bei der Tour de France. Lass uns doch mal über die Frauen reden. Das ist doch irgendwie wieder mal komisch, ne?
Alle gucken. Wie, die können auch Fahrrad fahren?
Ja, überraschend, ne? Ist total krass. Es gab tatsächlich eine offizielle Tour de France von 1984 bis 2009.
So, für die Frauen.
Eine Tour de France der Frauen. Also La Grande Boucle Féminine Internationale. Grand Boucle heißt große Schleife. Nur, dass man das ganz kurz einmal versteht, was sie da machen.
Ich dachte, das wäre der Glöckler von Notre Dame.
So. Grand Boucle. Ja, das ist so, genau. Aber die hieß Tour Cycliste Féminine. Also die Tour für Fahrradfahrer, für weibliche Fahrradfahrerinnen oder weibliche Fahrradfahrer. So, und das Interessante ist, 1998 durften die dann das Wort Tour nicht mehr benutzen. Also als ob das jetzt irgendwie krass markenrechtlich ist, aber anscheinend schon. Die durften das Wort Tour da nicht mehr benutzen. Und damit, ja, ist kein Witz. Und dann mussten sie es halt umbenennen, La Grande Boucle Féminine Internationale. So, und das, wie ich finde, schon mal ein Kracher, dass man sagt, ja nee, da wird irgendwie eine Marke beschädigt, wenn das jetzt Frauen machen, nur weil es nicht so groß ankommt. Dann fehlten irgendwie auch Sponsoren, hat nicht die Aufmerksamkeit gekriegt. Nur, wenn man das halt irgendwie auch so getrennt voneinander betrachtet, wo soll die Aufmerksamkeit herkommen? Und diese Tour gab es bis 2009 und jetzt kommt's. 13 Frauen wollen 2018, wir sagen genau jetzt, die Aufmerksamkeit für den Frauenradsport wieder herstellen und fahren exakt die gleiche Tour wie die Männer.
Aber?
Ja, aber jetzt kommt's. Einen Tag vorher. Also das heißt, die fahren 3300 Kilometer durch Frankreich und Spanien, ballern auch Alpe d'Huez heute hoch, kommen wir gleich zu, und müssen das Ganze natürlich vorher machen. Ohne Polizei, die die Strecken absperrt. Ohne Geländer. Während die Leute da einparken mit ihren Wohnmobilen. Während die da noch irgendwelche Aufbauten für irgendwelche Promostände machen, ballern die Frauen da hoch. Und dann wollen die Frauen jetzt mal sagen, ey, hallo, was die Männer können, können wir auch.
Aber das Schöne ist, dass ja an dieser Strecke tatsächlich auch schon Leute unterwegs sind, die da campen, die sich einrichten und dann auch schon natürlich anfeuern, soweit das geht. Aber wahrscheinlich ist diese Gruppe von 13 Frauen, das ist die Grundtruppe, das muss man noch sagen. Mhm. Jeden Tag fahren dann immer noch mal so ein paar Dutzend irgendwie mit anscheinend. Mhm. Also nicht die Obermasse, aber so 40 Leute sind da auf dem Rad, 40 Frauen sind da auf dem Rad unterwegs. Und das ist ja sehr schön. Die werden auf jeden Fall auch teilweise angefeuert. Aber ganz offiziell ist das Ganze leider noch nicht.
Deswegen sprechen wir immer nur von den Männern, wenn es um die Tour de France geht.
Ouais.
Tour de France, also es geht durch Frankreich, aber dieses Mal natürlich auch durch Spanien, weil ja gerne auch mal Nachbarländer mit einbezogen werden.
London wurde auch schon mal gestartet, England,
Was
wurde auch gemacht? Belgien zum Beispiel wird auch mal genutzt.
In Deutschland waren die auch schon, auch in der Schweiz natürlich. Die fahren dieses Jahr 2018 3329 Kilometer Fahrrad. Ist das bekloppt? Es ist Wahnsinn.
Es ist wirklich bekloppt.
Die aktuelle Nummer 1, wir müssen übrigens festhalten, wir nehmen das jetzt am Donnerstag, den 19. auf, nicht, dass die Leute denken, ihr habt nicht mal mehr geguckt, wer auf die 1 ist, ist, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Geraint oder Geraint Thomas. Thomas ist ein Brite im Sky-Team.
Ja.
Geraint Thomas. Die haben ja eigentlich den Kapitän Chris Froome, Frome geschrieben, auch Engländer, der original schon 4-mal gewonnen hat. 13, also 2013, 15, 16, 17 und er sollte eigentlich dieses Jahr auch wieder gewinnen, aber jetzt auf einmal die Nummer 8 aus dem Team auf Platz 1, also hat das gelbe Trikot. Chris Froome ist irgendwie jetzt gerade Zweiter.
Froome, Froome.
Aber total krass, in 7 Jahren wäre das, wenn das so weitergeht, der 6. Titel für einen Skyfahrer. Das ist eine ziemliche Ansage, Alter. Das ist sowas wie der FC Bayern im Fußball, ist das Sky-Team bei Tour de France dominierend.
Weil die so viel Geld haben.
Ja, weil die einfach ein krasses Team aufgestellt haben mal wieder.
Ich habe einen riesen Respekt vor dem, was die da leisten. Aber das schwebt natürlich seit Jahren, weil es auch immer wieder bestätigt wurde über der Tour de France. Wie sieht das denn aus mit Doping?
Und deswegen gucke ich es nicht mehr. Ist kein Scherz. Es ging mir einfach hart auf den Sack. Natürlich sagen alle, ja, haben aber die gleichen Bedingungen. Jeder kann zur Apotheke fahren und sich vollpumpen mit EPO oder macht super Blut auslutschen und lässt sich einmal auf links ziehen. Das hat mich immer hart genervt. Ich weiß, ich bin ein bisschen naiv. Es gibt auch beim Fußball mit Sicherheit ganz viele Leute, die dopen oder Ammoniak schnüffeln, so wie die Russen jetzt gerade bei der WM. Da muss man sich auch fragen, ob das nur ein Hobby ist oder ob das Sinn macht. Aber grundsätzlich hat es mir das echt versaut. Und auch im Nachhinein, wenn dann all die Leute, die du angefeuert hast, sei es ein Jan Ulrich, sei es ein Erik Zabel, wenn die irgendwie immer so möglicherweise doch gedopt haben, ich finde es einfach hart uncool.
Aber jetzt frage ich mal, hat die Verantwortung auch nicht der Zuschauer? Weil, also denen ist es doch egal, die wollen einfach ein geiles Rennen sehen. Und ich würde tatsächlich nicht mehr, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Durchschnittsgeschwindigkeiten der Tour de France kommen. Mhm. Jetzt sind wir ungefähr bei, lass mich gucken, 40 km/h ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit.
Auf die 3300 Kilometer gemessen?
2015 war diese Zahl. Auf diese krass. 3000, also der ganze Tross, diese, weiß nicht, 170 bis 200 Fahrer, ist ja unterschiedliches Feld. 40 km/h der Durchschnitt. Und 1903 war der Durchschnitt, war natürlich auch andere technische Möglichkeiten, so bei 26 km/h. Und ich würde. Das
ist 14 km/h schneller. Im Durchschnitt.
Im Durchschnitt.
Das ist fett.
Und ich würde nicht mehr. Das war wahrscheinlich dann 1950 nochmal irgendwo dazwischen, aber wäre langweiliger, oder?
Nee, da widerspreche ich dir vehement. Es vermittelt sich doch auf dem Fernsehbild überhaupt nicht, wie schnell die sind. Wenn du Formel 1 guckst, würdest du nie sagen, der fährt gerade 330 Kilometer pro Stunde und ballert in die Kurve. Das erlebst du nur, wenn du vor Ort bist oder wenn du mal eine Kamera auf der Augenhöhe hast. Wenn da ein Helikopter über die Provence fliegt und da ist dann dieser Tross, wie heißt das? Peloton, glaube ich, ne? Oder? Die Gruppe. Ja. Und vorne ist dann halt dieses kleine Grüppchen, was sich da mal abspaltet mit den zwei Leuten, die da für den Tag Werbung machen sollen. Da würdest du doch im Leben nicht sagen, oh, aber die Durchschnittsgeschwindigkeit ist mir jetzt ein bisschen zu mau. Weil krass, heute ist Alpe d'Huez übrigens.
Ja, da reden wir auch gleich noch
drüber. Mit die schlimmste Etappe der Welt. Also da geht's 1000 Kilometer senkrecht hoch. Du sagst gleich die richtigen Zahlen. Ja. Aber die Durchschnittsgeschwindigkeit ist mir hart egal.
Okay, dir ist es hart egal. Dann vielleicht die Geschichten, die man um die Tour doch macht, weil Gerüchte und Legenden sind ja auch immer spannend. Hat er jetzt gedopt? Hat er nicht gedopt? Schafft das ein gesunder Mensch? Also sich die Frage dazu zu stellen, macht es schon spannend. Und was noch dazu kommt, ist Motordoping. Und das ist ganz spannend. Die UCI, das ist nicht die Kinokette, liebe Faulis und Sportis da draußen, das ist der Internationale Radsportverband, der kontrolliert diese Bikes schon. Auch bei der Tour de France, bei den offiziellen Rennen. Aber, das habe ich gehört, nur mit so einem iPad und einem Magnet, was so über den Rahmen fährt, ob ein Motor eingebaut ist. What? Und es gibt tatsächlich andere Kontrollmöglichkeiten, die man anwenden könnte, Infrarotkameras, Wärmebildkameras, machen die aber nicht.
Die haben einen Magneten am iPad und scannen so das Fahrrad.
Mit irgendeiner App und dann scannen die das Fahrrad ab und da läuft da so ein Kontrolleur. Ein bisschen dickbäuchig mit seiner Hängetasche da rum und kontrolliert die Fahrräder.
Weißt du, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle? Da kommt Jacques Fromage und der hat ein Baguette unterm Arm, eine kleine, so eine Zappelmütze und dann kommt er mit meinem iPad oder wahrscheinlich heißt es Pat I, weil die ja mal alles andersrum machen. Bonjour, je m'appelle Jacques, je veux contrôler votre bicyclette avec mon baguette, avec mon cape et la patte I. Et avec le magnétique technique. So, und dann sagen die, jo, du Depp, mach halt. Findest du sowieso nicht raus. Jetzt mal im Ernst, das ist doch eine Nebelkerze.
Nein, also so dieses iPad.
Ja, das ja, ist ja, klar. Die sagen, oh, wir haben krass kontrolliert, weil Jacques war ja da mit seinem Baguette.
Ja, ja. Also das wird tatsächlich auch, ein bisschen bemängelt, ich habe Erinnerungen an die FIFA, wenn es um solche Verbände geht, dass man natürlich will, dass das Rennen irgendwie schneller wird, spannender wird und vielleicht diese Frage auch noch im Raum stehen bleibt und die Motoren, die da mittlerweile eingebaut werden können, da gibt es verschiedenste, es gibt irgendwie Typen, die das halt können, die auch nicht kompletten Einblick gewähren, aber du kannst den Motor in die Sattelstütze einbauen, in die Radnabe. Mittlerweile gibt es sogar, das sind nicht Motoren, das sind wie Impulsverstärker in den Reifen drinnen. Also es ist ganz absurd, was da schon möglich ist. Also mal weg vom menschlichen Doping und vom Blutdoping, sondern hin zum Motorendoping. Und das finde ich auch nochmal faszinierend, was da in den nächsten Jahren noch passieren wird.
Krass, Motodoping.
Ja.
Ja, das finde ich gut.
Dazu also interessant. Dazu auch noch ein paar Fakten an dieser Stelle. Ein Wettbewerbsrad darf nicht leichter als 6,8 Kilo sein. Mhm. Also du kannst leichtere Rennräder kaufen, aber ein Wettbewerbsrad laut der UCI darf nicht leichter als 6,8 Kilo sein. Nur, dass du das auch mal gehört hast.
Darf das leichter als 6,8 Kilo sein?
Eigentlich? Nein, es darf nicht leichter als 6,8 Kilo sein.
Ich finde das stark. Das heißt, wenn es leichter ist, müssen da so Bleigewichte dran.
Nee, Motoren. Ja, okay. Wenn das 996, dann baut Jack, persönlich einen Motor ein. Noch ein paar Fakten zur Tour de France. Ganz schnell mal abgehandelt. Wir haben gerade über Durchschnittsgeschwindigkeiten gesprochen. Mhm. Die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer normalen Etappe hatte Mario Cipollini. Den Namen kennt man vielleicht noch. 50,4 km/h.
Das ist wirklich unfassbar. Das ist geschafft für ein Moped ja nicht.
Anderer Zeitdurchschnitt, das war Rohan Dennis. Weiß nicht, woher der kommt. Könnte auch, vielleicht Holländer. Ein typischer holländischer Name, oder? Rohan Dennis. beim Zeitfahren 2015 die Geschwindigkeit von 55,4 km/h im Durchschnitt. Und in diesem Zuge habe ich mich nochmal damit beschäftigt, wie schnell Menschen auf Fahrrädern fahren können. Und das fand ich tatsächlich spannend. Es gibt bei YouTube, das könnt ihr auch mal machen, liebe Faulis und Sportis, so knallverrückte Menschen, die fahren auf der Autobahn mit ihrem Fahrrad hinter einem Auto her und dokumentieren das. Auf der Autobahn. Und der schnellste Typ, den ich bei YouTube gefunden habe, fährt einfach 180 km/h aus Muskelkraft hinter einem Auto her.
180
km/h auf einem Rennrad. Und der hat dann natürlich so einen Vorbau, also Windschutz komplett auf dem Auto, was vor ihm fährt, aber der fährt aus Muskelkraft 180 km/h.
Also kriegt er Windschatten von dem Auto, das hast du gerade erklärt, ne? Also dass er nicht so einen krassen Gegenwind hat. Das ist beeindruckend.
180 km/h. Was meinst du denn, wenn es um Bahnradfahren geht? Was ist da der Weltrekord?
Wie schnell?
Bahnradfahren?
111,3.
Nee, 77 tatsächlich.
Noch. Okay, ich habe keine Ahnung.
Weil da natürlich kein Windschattenfahren möglich ist. Also nicht in der Form wie auf der Straße.
Aber da gibt es auch so Mopeds, die vorwegfahren.
Die machen auch das Tempo, aber die sind dann ja auch irgendwann weg, meine ich.
Eine Sache müssen wir auch noch mal ganz kurz klären. Die Leute, die sich da permanent mit der Tour de France auseinandersetzen, wissen das natürlich, aber es gibt ja so bunte Trikots andauernd, ne? Und da weiß man nicht, wer ist jetzt eigentlich wer. Ja. Fangen wir mal bei dem Wichtigsten an. Darum geht's ja am Ende des Tages. Das gelbe Trikot, das Maillot Jaune. Also, ne, ganz einfach wortwörtlich auf Französisch übersetzt, das ist das Trikot des Gesamtführenden. Also richtig. Wer hat alle Etappen am schnellsten in der Gesamtabrechnung hinter sich gelegt? Also wer ist der Gesamtschnellste? So, und darum geht's eigentlich.
Dann kennt man auch natürlich das grüne Trikot. Das ist das des Punkteführenden. Das sind meistens die Sprinter, also das ist das Sprinttrikot. Mhm. So habe ich das früher auch als Kind immer wahrgenommen.
Da geht es darum, wer hat die meisten Etappen gewonnen, wer hat in bestimmten Streckenabschnitten, gerade bei Flach, wie ist er am schnellsten durchgeballert,
ja,
und war als erstes da.
Dieses Punktesystem wird auch nicht einfacher über die Jahre, das nur kurz.
Ehrlich gesagt, das wirklich gescheckt zu haben, wann, wer, wie, wo einen Punkt kriegt, ist echt schwer.
Ich schreibe gerade meine Doktorarbeit.
Dann gibt es das Trikot mit den Masern.
Das Masern-Trikot, das ist die.
Also weißes Trikot mit roten Punkten, die Bergwertung.
Richtig.
Also Gazelle hätte ich gesagt. Wer ist der schnellste Springbock? Also wer kommt am schnellsten die wirklich schrecklichen Sachen nach oben?
Ja, der kriegt dann am Ende das Trikot, beziehungsweise für die jeweilige Etappe, wenn er auf dieser Position ist, mit diesen roten Punkten und weiß. Das Trikot eine Stufe drunter ist das nur weiße Trikot, weil das hat keine roten Punkte und das kriegt der beste Nachwuchsfahrer. Der ist noch unschuldig, der ist noch grün hinter den Ohren, der darf noch ein weißes Trikot tragen. Der hat mit Doping natürlich noch nichts am Hut, auch mit Motordoping, weißes Trikot, bester Nachwuchsfahrer.
Und der darf maximal 25 Jahre alt sein.
Richtig. Und dann, das wusste ich aber tatsächlich nicht bis gestern, diese rote Rückennummer, die habe ich nie auf dem Schirm gehabt.
Kannte ich auch nicht. Voll geil. Das ist total krass. Rote Rückennummer ist für?
Der aggressivste Fahrer.
Also quasi der Sergio Ramos auf dem Fahrrad.
Ja, zu dem kommen wir später auch noch.
Alle wegbolzt und wegknüppelt, damit er geiler aussieht.
Aber also nehmen sich das Leute vor? Wie wird man denn der aggressivste Fahrer? Indem man die krassesten Manöver fährt, indem man seine Kollegen haut?
Nee, ein Teleskopschlagstock, ein bisschen Pfefferspray, ein bisschen Schlagring dabei oder so eine Kette ins Rad werfen.
Toll, dein Kettenwurf heute. Dazu habe ich aber tatsächlich noch einen Fact, der ganz interessant ist. Jetzt haben wir über all diese Trikots geredet und es gibt tatsächlich nur einen Menschen, nämlich der sehr, 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 sehr bekannte Eddy Merckx,
Belgier.
Der hat 1969 alle gewonnen. Die Bergwertung, die Punktwertung, die Gesamtwertung und auch die rote Rückennummer.
Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Aber wo wir gerade bei Fun Fact sind, die knappste Tour de France, also es geht um den Gesamtsieg. Was glaubst du, wie weit die auseinander waren? Also der erste und der zweite nach irgendwie 3000 Schlag mich tot Kilometern.
Lass mich mal überlegen.
Ja, es steht auf deinem Zettel, Mann. Es sind 8 Sekunden gewesen. Wie krass ist das bitte? 1989, Greg LeMond hatte Vorsprung vor Laurent Fignon. 8 Sekunden. Es ist wirklich, also nach so einer langen Strecke, 8 Sekunden, da war auch das, also es ist ja leider selten so, dass man, wenn die über die Champs-Élysées ballern, dass es dann noch um was geht. Man sagt ja auch, die letzte Etappe, da greift man den Führenden nicht mehr an. Aber bei 8 Sekunden, excuse me, da würde ich aber sowas von Holz geben. Es ist ja so eine Höflichkeitsfahrt. Ne? Genau. Also man will dann ja in Paris ankommen, alle finden es alle schön. Nur wenn du 8 Sekunden hinter bist, dann wird nochmal richtig Gas gegeben.
Ich persönlich fand ja die Tour bis 1960 viel, viel interessanter, weil da war Alkohol noch erlaubt auf der Strecke. Kein Witz, du durftest bis 1960 als Fahrer noch Alkohol während des Fahrens trinken gegen die Schmerzen.
Wie krass. Und da war auch noch wegen Bahnübergänge und so, ne? Da musstest du als Schnellster über den Bahnübergang, da ging die Schranke runter und dann, ja, Pech gehabt. Dann bleibt das Feld halt eine halbe Stunde stehen und vorne ist ein Otto, der sich eine Zeitung vor die Brust klebt, damit ihm nicht so kalt wird
beim Motorfahren. Wer erzählt denn so einen Quatsch? Übrigens, apropos Zugfahren, noch ein Funfact. Maurice Garin, wahrscheinlich Franzose, damals 1903, hat die erste Tour gewonnen, hat auch die zweite gewonnen, wurde dann aber disqualifiziert, weil er erwischt wurde beim Bahnfahren den Berg hoch.
Ehrlich?
Ja.
Das ist Knaller.
Das ist geil, oder? Überlege, wie kommt das zustande? Du fährst da und dann fährt so ein Zug vorbei, denkst du, ach ja, mit dem Fahrrad fahre ich einen Berg hoch. Und dann hat er halt nicht gewonnen, weil er mit dem Zug gefahren ist.
Der Trottel.
Hast du noch einen Fun Fact?
Nö.
Ich habe noch welche.
Erzähl.
42.000 Wasserflaschen werden verbraucht. 42.000, also ist Umweltverschmutzung?
Mhm.
Scheiß Tour.
Abschließendes Thema zu Tour de France. Heute ist wahrscheinlich die härteste Etappe. Die gibt es tatsächlich nicht jedes Jahr. Also die Strecke wird ja immer wieder neu gemacht. Heute ist Alpe d'Huez dran. Alpe d'Huez. So wird es geschrieben. Und warum finden die alle so schrecklich?
Weil es halt extrem krass den Berg hochgeht.
Mhm.
20 Kilometer lang.
Erschreckend.
Von? Du musst mir helfen bei diesem französischen Gedöns. Ich bin ja Lateiner.
Start heute Bourg-Saint-Maurice nach Alpe d'Huez. Das ist dann der Zielort.
Genau, also Zieleinfahrt auf dem Berg, aber eben vor diesem Berg gibt es halt diese 20 Kilometer, einfach nur 20 Kilometer nach oben. Das ist schon abartig, beziehungsweise, wenn man es ganz genau nehmen will, ist dieser Alpe d'Huez, also genau der letzte Part, 13,8 Kilometer lang mit 21 Kehren.
21 Mal gibt es eine Serpentine und am Ende noch einen Anstieg. Das Schlimme ist, es gibt nicht nur diesen einen Anstieg, davor gibt es ja noch Col de Madeleine und Col de la Croix. Col de la Croix de Fer, so heißt es eigentlich. Also zwei über 20 Kilometer lange Anstiege. Die sortieren das Feld dann schon mal durch, da werden die Schwachen werden hinten mit dem Besenwagen abgeholt, wenn sie es nicht schaffen.
Es geht los mit sozusagen diesem Berg bei 760 Metern. Zielankunft ist dann auf 1850. Das heißt, der Höhenunterschied sind 1090 Meter, die zu bewältigen sind. Aber das ist ganz schön viel. Also eine durchschnittliche Steigung von 7,9%. Ja, das kurz zu den Streckenprofilen bei Alpe d'Huez. Achtung, Achtung! Was macht ein Skateboarder hier im Studio?
Ja, ihr müsst mich nicht so fragend angucken. Das ist der...
Daniel Boschmann guckt gerade ganz entsetzt nach draußen mit einem hilf mir, holt mich hier raus. Was soll das?
Denn ich mag das ja mit dir.
Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir müssen reden. Nein, also Alpe d'Huez, eine unfassbar anstrengende Etappe, gerade eben diese 13,8 Kilometer am Ende den Berg hoch. Und das ist natürlich auch im Radsport immer so ein Gradmesser. Wie fit ist man? Jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt. Der Schnellste, der diese Etappe gefahren ist, beziehungsweise diesen letzten Abschnitt nach Alpe d'Huez hoch, war 1997 Marco Pantani in 37,35 Minuten.
Und da hat er ja schon unfassbar viel Kilometer hinter sich. Ne? Insgesamt sind das ja dann 175,5 Kilometer, also eine Etappe. Und dann am Ende nochmal so ein Ding. Also am Anfang schon scheiße, aber ganz am Ende nochmal so hoch, unfassbar. Und da gibt es halt auch immer die spektakulärsten Bilder, wie sie dann durch diesen Tunnel da fahren. Überall zigtausend bekloppte Idioten, die irgendwie unten was auf den Asphalt malen und Party machen und dann mit Rauchbomben und
so. Hast du jetzt alle Zuschauer bei Alpe d'Huez als
wie viel? Ja, das ist mir auch, ich habe Idioten, meinte ich, im Sinne von tolle Fans.
Also richtige Fahrrad-Hardcore-Nerds.
Fahrrad-Hardcore-Nerds, die sind ja schon Tage vorher, campen die da an den Straßenrändern und kommen dann mit dem Zelt, mit so einem Bulli und so.
Was ja auch schön ist für die Frauen, die einen Tag vorher fahren. So, Alpe d'Huez. Alpe d'Huez?
Alpe d'Huez.
Richtig gesagt?
Alpe d'Huez hast du richtig gesagt.
Alpe d'Huez, die Etappe, der Gradmesser für alle Radsportler tatsächlich. Und ich habe auch mal so eine Leistungsdiagnostik gemacht, wo gecheckt wurde, wie fit ich eigentlich bin. Da werden ein paar Parameter gemessen. Und als Auswertung gab es dann auch, wie lange ich denn mit meinem aktuellen Fitnesszustand brauchen würde, diesen Berg hoch.
Diesen Alpe d'Huez?
Also Alpe d'Huez.
Okay, das ist krass.
Und ich habe das tatsächlich hier mit.
Also nochmal kurz zur Erinnerung, der Rekord liegt bei 37 Minuten knapp.
Richtig. So, und ich habe hier... Ich habe einen Stapel Leistungsdiagnostik. Ich mache einmal die Woche eine Leistungsdiagnostik. Ich habe hier die Mappe meiner Leistungsdiagnostik dabei.
Willst du nicht das Wort Leistungsdiagnostik nochmal sagen?
Warum haben wir unseren Podcast eigentlich nicht Leistungsdiagnostik genannt? Eigentlich ganz geil.
Nee,
aus Doch, ey, Gründen, nein, Leute, können wir den umnennen? Das ist, was für ein geiler Name, Leistungsdiagnostik. Ey, wir reden die ganze Zeit über Leistung, über Sport und diagnostizieren und boah.
Du sagst immer wir. Ich habe noch nicht einmal das Wort Leistungsdiagnostik vorher im Mund genommen. Ja, vorher.
Ey, es ist der beste Name für einen Podcast. So, und hier habe ich halt diese Leistungsdiagnostik.
Sag doch einfach, wie schnell du warst.
Und da kam raus, dass ich nach Alpe d'Huez hoch für 13,8 Kilometer bei einer durchschnittlichen Steigung von 7,9% 1:35:51 gebraucht hätte.
Also,
ey, das ist
ich finde, jetzt mal ohne Witz, ich finde das auch trotzdem immer noch beeindruckend. Du bist ja nur dreimal langsamer als die schnellste Zeit überhaupt.
Dreimal langsamer?
Mhm.
Ist das jetzt ein Angriff an mich?
Nein, ich habe doch gerade gesagt, ich finde es immer noch beeindruckend, du bist nur dreimal langsamer.
Ja. Warte.
Suchst du gerade dein Lieblingsmeme nochmal im Netz, oder?
Kannst du nochmal sagen, irgendwie, yeah, wie beeindruckend du das fandest?
Ehrlich gesagt, ich finde das wirklich beeindruckend.
Jetzt sag nochmal.
Ich finde das total beeindruckend. Also, Achtung. Das finde ich trotzdem beeindruckend. Das hast du jetzt wirklich die letzten 2 Minuten gesucht, dass dieser Sound kommt.
Gut. Wir haben ganz schön viel über Tour de France geredet.
Nein. Auch da höre ich immer wir. Du hast ganz schön viel über Tour de France. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein, nochmal rückwärts für 5 Mark, 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 Mark.
Ja, ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge über die Tour de France geredet. Aber wir merken, die Tour de France ist lang, die ist auch nächste Woche noch. Wir wollen keine monothematische Sendung sein. Und deswegen, ja, quatschen wir nächste Woche weiter, weil über so Sachen wie Verpflegung haben wir gar nicht gesprochen heute. Oder Preisgelder, gibt's alles.
Da ist die Bahn, die genau zu diesem Zeitpunkt immer kurz hupt und sich beschwert, dass wir zu laut unseren Podcast aufnehmen.
Sorry, liebe BVG.
Das ist erschreckend.
Ich versuche mir Gedanken zu machen vorher. Das klappt auch ganz gut.
Das ist gut, ja.
Also ich mache mir Gedanken, bevor wir diesen Podcast aufzeichnen, und dann habe ich so eine Vorstellung, wie das funktioniert. Und ich habe so ganz viele so Sounds mitgebracht und so Jingles und immer so Gags, so wie jetzt kommt das neue Thema. Komm, wir packen das alte Thema in unsere Tasche. Habe ich jetzt die ist ganz schön schwer. Was hast du da drin in deiner Tasche? So, jetzt gehen wir hier rüber. Leg die wieder ab und pack das andere Thema aus. Warum liegt hier eigentlich ein Golfball? Habe ich mal weggeschlagen.
Wir haben ja mal kurz drüber gesprochen, ob wir nicht auch einen YouTube-Kanal machen mit diesem Podcast. Und ich glaube, ich hänge demnächst einfach eine GoPro hier rein, weil mir niemand glaubt, dass das hier wirklich passiert.
Boschi?
Ja?
Sag mal, ist das dein Fußball? Ah, weg damit.
Zum nächsten Thema. Und zwar heißt das nächste Thema...
Sportarten, Referaten. Also letzte Woche hieß das noch... Ist das Sport oder kann das weg? Aber wir haben uns überlegt, so wie wir das letztes Mal gemacht haben, war das vielleicht nicht ganz so schlüssig und vielleicht auch ein bisschen zu lang und hat eigentlich keinen Sinn gemacht. Weil, letztes Mal haben wir es so gemacht.
Ja, man muss auch Scheitern eingestehen können.
Richtig, ganz, ganz wichtig. Scheitern eingestehen, vor allem auch bei Karius, aber da kommen wir nachher zu. Jetzt kommen wir zu Sportartenreferaten und das sieht wie folgt aus.
Mhm.
Ich habe dir 2 Sportarten mitgebracht, lieber Daniel, die es beide gibt. Oder beide nicht gibt.
Mhm.
Auf jeden Fall ist klar, eine davon ist eine echte Sportart, eine davon eine nicht echte Sportart. Und du musst am Ende meiner relativ schnellen Referate erraten, welche denn die richtige ist.
Du machst also sowas wie einen Elevator-Pitch für eine Sportart. Eine gibt's nicht. Und ich muss dir sagen, welche gibt's. Okay?
Richtig.
Okay, wir hören zu, wir sind gespannt. Ist das Sport oder kann das weg? Willkommen zu Sportarten-Referaten.
Mhm. Guter Sound, oder? Mhm. Warte. Na, welches besser?
Oh, das ist gut. Das ist gut.
Viel gut. Kannst du nochmal machen. Du bist so ein toller. Ich lerne von dir hier tatsächlich noch viel. Das so diese gut. Radionummer.
Ja, das ist gut. Achtung.
Atmen.
Ein bisschen mehr aus dem Bauch. So, mhm. Ne?
Mach das nochmal.
Freunde, wir kommen jetzt zum nächsten Rubrik. Ist das Sport oder kann das weg? Sportartenreferaten mit Jan Köppen. Leg los.
Sportart Nummer 1. Kommt ursprünglich aus Kanada, wurde erfunden von einem Sportlehrer. Es spielen drei Mannschaften zu je 4 Spielern gegeneinander auf einem Feld, das maximal 20 Meter auf 20 Meter sein darf. Drei Mannschaften, habe ich gesagt, spielen mit einem Ball, der einen Durchmesser von 1,20 Meter hat, aber unter 1 Kilogramm wiegt. Also der hat besondere Flugeigenschaften, das kann man sagen.
Was?
Okay. Ey, ist ein Elevator-Pitch.
Mach.
Jedem Team ist eine Farbe zugeordnet, ganz klar. Eigentlich sind die offiziellen Farben, die mal ausgewählt wurden, schwarz, grau und blau. Aber in anderen Ländern wird das mittlerweile auch gespielt, dieses Spiel, wenn es das denn gibt. Wie zum Beispiel Japan, werden andere Farben verwendet. Dieses Spiel funktioniert wie folgt. Es gibt eine Mannschaft, die hat diesen Ball oberhalb ihres Schulterbereichs und sagt dann an, welche, weil es sind ja drei Mannschaften, die verteidigende Mannschaft beim nächsten Move ist. Und dann ruft diese Mannschaft etwas, und zwar Omnikin.
Omnikin.
Omnikin und dann die Farbe des jeweiligen Teams, was den Ball sozusagen fangen muss und davon abhalten muss, entweder aus dem Spielfeld zu fallen oder auf den Boden. Got it?
Nee, überhaupt nicht. Ich schwöre dir, ich habe aufmerksam zugehört, ich habe kein Wort verstanden. Da haben Leute einen Ball überm Kopf und was muss die verteidigende Mannschaft machen?
Den Ball auch wieder auffangen. Also dieser Ball, den die überm Kopf haben, wird weggeschlagen.
Aha.
Irgendwo in den Raum, aha, in diesem Spielfeld. Und die verteidigende Mannschaft, die ja kurz vorher, vor diesem Schlag sozusagen, angesagt wurde, muss den Ball davon abhalten, den Boden zu berühren.
Okay,
also ihn sozusagen wieder auffangen.
Also wenn der Ball den Boden berührt, gibt es einen Punkt oder haben die schon verloren dann?
Nee, dann hat die andere Mannschaft einen Punkt.
Mhm.
Und es wird gespielt bis 13 in einem Satz.
Mhm.
Also diese drei Teams, aber sobald 11 Punkte von einem Team erreicht wurden, ist das schwächste Team raus. Also dann spielen nur 1 gegen 1.
Okay.
Das habe ich mir dazu ausgedacht.
Omnikin, okay, alles
klar. Und dieses Spiel heißt,
ja?
Also kannst du mir auch noch Fragen stellen, wenn du willst. Es gibt natürlich noch natürliche Regeln mit Spielzeiten, aber das würde zu weit gehen. Das sind die Grundfakten, die du brauchst für dieses Spiel. Und dieser Sport heißt Kinball.
Kinball?
Ja.
K-I-N?
Genau, K-I-N. Weil Omnikin gerufen wird.
Aus was für einem Stoff ist dieser? 1,20 Meter Durchmesser hat der Ball.
Ja, so ungefähr.
1,20 Meter, das
ganz
ist
schön
das
groß,
hier.
Ne?
Und den muss man über dem Kopf haben.
Ja, also und
wie schwer ist denn der?
Unter 1 Kilo.
Unter 1 Kilo.
Also der hat interessante Flugeigenschaften. Mhm. Sieht aus wie so eine Seifenblase ein bisschen, wenn der fliegt. Und an dieser Stelle noch erklärt, es sind ja 4 Spieler pro Team. Ja? Und natürlich wird es man es wahrscheinlich logischerweise so machen, dass 3 Spieler diesen Ball irgendwie halten und einer den dann schlägt. Und
okay, also
der ruft dann in dem Moment, Omnikin, gelb! Und dann muss das gelbe Team verteidigen. Okay. Mehr darf ich dir dazu jetzt auch nicht sagen.
Okay, nächste Sportart, komm.
Nächste Sportart bei Sportartenreferaten. Diese Sportart wiederum, auch eine Mannschaftssportart, wurde in Schottland erfunden.
Mhm.
Es sind 2 Teams, je 20 Mann und auf einem sehr, 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 sehr großen Spielfeld. Knapp 100 mal 100 Meter. Und es ist ein bisschen ja, gewalttätiger als das, was ich dir gerade erklärt habe.
Mhm.
Es stehen 20 massive Kantholzblöcke auf diesem riesengroßen Feld. Die sind 2,50 Meter hoch, variiert auch je nach Land, wo das dann gespielt wird, aber eigentlich hauptsächlich nur in Schottland. 50 Zentimeter breit und sehr, 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 sehr schwer. Ja, diese 20 Holzblöcke stehen da eben.
Mhm.
Und auf diesen Blöcken ist eine Fahne befestigt.
Mhm.
Und es gibt dann immer, das wird vor der Spielrunde festgelegt, ein verteidigendes Team und ein eingreifendes Team.
Mhm.
20 gegen 20.
Mhm.
Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, um was geht's? Ich habe gerade gesagt, es sind Fahnen auf diesen Holzblöcken
befestigt. Wer die meisten Fahnen hat.
Richtig.
Mhm.
Und innerhalb von 10 Minuten.
So ein bisschen Capture the Flag mäßig, wie bei, weiß ich nicht, Gotcha oder also Paintball.
Genau, also 10 Minuten Zeit.
Mhm.
Es werden insgesamt 8x10 Runden gespielt, 8x10 Minuten gespielt.
Mhm.
Das heißt natürlich 4x Angreifer, 4x Verteidiger, also ein bisschen was von Football hat es auch.
Mhm.
Und natürlich ist dieses Ding nicht stabil, also diese Holzflöcke, die können umfallen.
Mhm. Und dann?
Und wenn er umfällt, dann hast du diese Fahne nicht erobert.
Mhm. Das heißt, du musst die abzupfen von diesem...
Richtig.
Ding. Und wenn ich das verteidigende Team bin, grätsch die Dinger einfach um, dann sind die blockiert und können nicht mehr...
Nee, das darfst du nicht machen. Aber der Angreifer darf natürlich, muss aufpassen, dass es den Ding nicht umschmeißt.
Ein Angreifer hat jetzt also quasi eine Fahne geholt und muss die ja irgendwie zurückbringen wahrscheinlich oder reicht das runterzupfen?
Nee, erobern.
Also einfach nur in der Hand halten.
Und das ist natürlich viel taktieren, weil so ein Ding ist 2,50 Meter hoch. Mhm. Du kämpfst natürlich auch rein theoretisch alleine da hoch. Mhm. Auf dieses 2,50 Meter Ding.
Mhm.
Aber musst halt aufpassen, dass das auch nicht umkippt.
Okay, aber was macht denn die verteidigende Mannschaft? Die bog dann die Angreifer weg. Damit
richtig.
Die, und wenn das Ding umfällt, ist das Ding halt
dann safe. Dann ist es umgefallen. Genau, dann ist es für die anderen safe. Aber sie sollen es nicht aktiv. Ne? Also weißt du, muss immer ein angreifender Spieler beteiligt sein.
Wie heißt denn das Spiel?
Das Spiel heißt Jack Flag.
J-A-G?
Nein, Jack. Wie Jack.
Jack the Ripper oder was? J-A-C-K oder was?
Flag, ja.
Jack Flag. Mhm. Das war's?
Das dazu. So. Das waren sie, also die beiden Sportarten. Bei Sportartenreferaten, ist das Sport oder kann das weg? Kinnball oder Jack Flag? Lieber Daniel, jetzt bist du dran. Welche dieser Sportarten gibt es denn?
Also, normalerweise würde ich eine Lüge ja dann identifizieren, wenn man zu viele Informationen hat, aber du hattest ja zu beiden Sachen krass viel Informationen. Das heißt, ich muss dir jetzt schon mal gratulieren, dass du es geschafft hast, mich zu verwirren. Leider. Omnikin. Warum sollen die Omnikin rufen und Kinnball? Also das Spiel heißt Kinnball, die rufen Omnikin und sagen dann blaues Team. Ich finde es ein bisschen Banane, dass man die sich für die Farben schwarz, grau, blau entschieden hat. Da kann man gar nichts unterscheiden, finde ich. Warum soll das sein? Und in Kanada, Jack Flag. Jack Flag in Schottland, 2,50 Meter hohe Holzblöcke. Das habe ich noch nie gesehen. Man würde es doch mal sehen, oder nicht? 8x10 Minuten, 100x100 das Spielfeld, allerdings klingt es archaisch. Also wenn dann irgendwelche komischen Clans aus der schottischen Hochebene dann gegeneinander bolzen. Also intuitiv. Man muss ja entscheiden können im Leben. Intuitiv würde ich sagen, also es gibt eine richtige und eine erdachte Sportart.
Ja. Oh Mann, ey. Also ihr zu Hause könnt auch noch, gerade habt ihr noch die Möglichkeit mitzuraten.
Ja. Jack Flag oder Omnikin. Und wenn am Ende des Countdowns entscheide ich mich für die Sportart, bei der ich glaube, dass es sie gibt.
Ich mache den Countdown jetzt einfach selber.
Mhm.
Nee, das ist scheiße. Warte, Countdown. Ach, scheiße. Boah, ich war... Ah, das ist ein guter Countdown. Du hast jetzt diese Zeit, um dich zu entscheiden. In 3, 2, 1.
Die Sportart, die es gibt, ist Jack Flag.
Ja, falsch!
Scheiße.
Ah, die habe ich mir ausgedacht. Ich habe mir Jack Flag ausgedacht. Leute, ich habe mir Jack Flag ausgedacht.
Das ist stark. Ich wirklich, weil ich Omnikin fand ich einfach Banane. Also ein Ball von 1,20 ja. Durchmesser und dann schlagen die das irgendwo hin und sagen, wer es verteidigen
aber
muss.
Aber es wird tatsächlich mittlerweile auch in Schulklassen gespielt, kommt tatsächlich aus Kanada. Die Japaner haben es wirklich auch adaptiert. Es gibt bei YouTube interessante Videos, wo auch das Spiel erklärt wird. Und dieser Ball ist tatsächlich sehr interessant, weil das wie so ein waberndes Riesending ist.
Mhm.
Und es gibt verschiedene Schlagtechniken. Guckt euch das gerne mal online an. Existiert tatsächlich dieses Spiel und es gibt auch Weltmeisterschaften.
Krass. Ich habe es, glaube ich, nicht komplett durchgedacht, weil 2,50 Meter hohe Holzblöcke und eine Fahne oben drauf, das klingt schon ein bisschen absurd. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das gut gemacht.
Aber beinahe hättest du mich gehabt, als du mich gefragt hast, wie heißt es denn?
Ach, du hattest keinen Titel dafür?
Doch, ich hatte einen Titel. Ich hatte einmal Jack Flag und dann sowas Banales wie Steel Flag, weil ich wollte nicht zu sehr wieder zu verkopft dran. Deswegen war es aber, glaube ich, ganz gut, dass ich nochmal geguckt habe, wie es denn heißt.
Stark, das war gut.
Und Jack Flag hatte ich von Hijack. Also es ist ja aus dem Flugzeug so Jack und
entführen.
Und
das finde ich gut.
Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja ab heute diese Sportart.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Also wenn ihr irgendwann mal Leute seht, die 2,50 Meter hohe Holzklötze hochbogen, dann ist das Jack Flag.
Das ist die erste Sportart, die wir erfunden haben, hier bei Sportartenraten.
Sportartenreferaten.
Das ist die erste Sportart, die wir erfunden haben, bei Sportartenreferaten.
In diesem Fall ist da eine Sportart dabei, die kann weg. Wir kommen zum nächsten, und zwar zu Wimbledon.
Haben wir letzte Woche auch schon kurz drüber geredet, deswegen reden wir heute auch sehr kurz drüber. Aber letzte Woche war noch nicht klar, wer gewinnt denn?
Ganz kurz, Angelique Kerber hat es tatsächlich geschafft. Nach wie vielen Jahren die erste Deutsche?
22.
Unfassbar, Steffi Graf war vorher, jetzt ist Angelique endlich an der Scheibe oder an der Schale und durfte ihren Sieg gegen Serena Williams feiern. Man muss ganz ehrlich sagen, der war im Spiel auch nicht wirklich gefährdet.
Nein, hat sie runtergerockt. Es gibt natürlich auch Pressestimmen aus dem Ausland. Und ich finde ganz schön, was die Daily Mail geschrieben hat, dass Angelique Kerber die Spielerin ist, die einen Bus auf der Grundlinie parkt.
Ah, das finde ich gut.
Trifft es ganz gut.
Ja, egal was passiert, er kommt immer zurück dabei.
Und die Daily Mail hat lustigerweise auch geschrieben, dass Kate, Meghan, Tiger Woods, Lewis Hamilton alle da waren, um wen anzufeuern?
Serena.
Richtig. Mhm. Die aus ihrer Mutterschaft gerade zurückkommt, wieder auf dem Court steht und natürlich gehofft haben, dass dieses Märchen fertig erzählt wird, aber nicht gegen den Bus aus Deutschland.
Wo man echt sagen muss, dass die Leistung von Serena Williams nicht hoch genug einzuschätzen ist. Die hat ja nun mal entbunden ein Kind bekommen und ist quasi nach der Schwangerschaft fast verblutet. Die ist fast gestorben an der und musste dann, also ist es so, da ist eine Narbe aufgeplatzt, als sie dann irgendwie husten musste. Ne? Also sie hat irgendwie einen Infekt gehabt und musste ganz viel husten. Und sie ist tatsächlich fast daran verstorben. Und ein paar Monate später steht sie einfach im Finale vom Wimbledon. Die Frau ist eine absolute Tennismaschine.
Ja.
In diesem Fall hat es gegen Angelique nicht gereicht. Aber da haben sich wirklich zwei unfassbar gute Tennisspielerinnen getroffen.
Und wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen prophezeit. Auch wenn es kein Fußballjahr ist in diesem Jahr für die Deutschen, ist es ein Tennisjahr.
Ja, aber wir müssen über Geld sprechen. Was hat sie nochmal verdient?
Knapp 2,2 Millionen.
So, und die Frage ist, was passiert mit dem Geld? Das kriegt sie natürlich irgendwie überwiesen und so. Jetzt kommt's. Du hast rausgefunden, ihren Erstwohnsitz hat Frau Kerber nicht in Deutschland.
Nein, den hat sie in Polen.
Ich möchte sagen, das ärgert mich kurz ein bisschen.
Ja, bist du jetzt...
Ja, das doch. Ich bin dann bin ich vielleicht auch dieser spießige Querulant. Ich finde es, warum? Das heißt so jetzt... Wenn der Erstwohnsitz in Polen ist,
ja.
Das heißt, sie versteuert es ja auch in Polen, stimmt's?
Ja.
Also jedenfalls nicht hier zu Hause.
Jetzt machen wir so ein Thema auf, vielleicht greift das noch die Presse auf.
Ja.
Also der Höchststeuersatz in Polen ist 32%. Bei uns ist der Höchststeuersatz 45%.
Aha!
Reichensteuer. Macht einen Unterschied von,
lass mich mal überlegen, 13, Klammi.
Oh Gott.
Ja.
Also 13%. 13% an Steuern.
Willst du eine Zahl vorlesen?
Ich hatte die irgendwo stehen. Wo ist die denn?
Weiß ich nicht. Ich hatte mich jetzt darauf verlassen, dass du sie vorliest.
Es war sehr viel Geld. Ich glaube knapp 230.000 oder sowas.
Nee, das müssen wir nachliefern. Warte, das müssen wir jetzt liefern. Warte. Bitte schneiden.
Nee, ich habe das in die Gruppe geschickt. Sorry. Hier.
Ja.
290.000 habe ich an Steuern gespart.
290.000 Euro?
Ja.
Okay.
Also, in Polen den Erstwohnsitz. Sie hat beide Staatsbürgerschaften, einen polnischen und einen deutschen Pass.
Mhm.
Und wenn sie die Steuern in Polen bezahlt, hat sie dadurch knapp 290.000 Euro gespart.
Clever gemacht.
Clever gemacht. Trotzdem muss man ihr zur sportlichen Leistung sehr gratulieren. Ihr dritter Grand Slam, nachdem sie 2017 gar nichts gewonnen hat. Das ist auch eine Leistung. Also so ein Knick war drin und jetzt ist sie wieder zurück. On court.
Mhm.
Und hat Wimbledon gewonnen.
Und was ich wirklich ganz süß fand, sie ist ja sofort nach dem Sieg dann irgendwie auf die Tribüne hoch. Hat allerdings, da gucke ich immer ganz besonders drauf, erst die beiden Trainer umarmt, also ihren Physio und ihren Trainer und dann erst die Mama. Und Mama stand da schon... mein Mädchen. Und dann erst der Trainer, dann der Physio und dann die Mutter steht da, roter Kopf, ein bisschen traurig. Ich fand das irgendwie so, Mann, geht man nicht erst zu seiner Mutter, bevor man zu den Trainern geht? Würde man doch, oder?
Ja, sie sind halt einfach für den sportlichen Erfolg wahrscheinlich mehr verantwortlich als die Mutter und das willst du in dem Moment natürlich
bitte?
Auch.
Bitte! Wer hat sie denn zum Training gefahren? Wer hat die Röcke genäht?
Wer hat sie denn zur Welt gebracht?
Na, genau. Nee, aber ganz süß, die Mama war da und sie hat auch ganz toll gesprochen. Ich finde, das war ein verdienter Sieg und damit ganz gut. Ganz kurz nochmal die Männer angucken. Joker hat es auch geschafft. Novak Djokovic.
Djokovic hat gewonnen.
Gegen?
Den anderen. Okay, damit kriege ich dich immer.
Ja, wer war es denn? Jetzt such mal.
Kevin Anderson.
So nämlich.
Kevin Anderson gegen Novak Djokovic. Djokovic hat gewonnen. Mal wieder. Wimbledon. Und dann wurde auch getanzt.
Hat er. Das ist nämlich das Ritual. Die beiden Sieger, wir sagen die Dame und der Herr, kommen dann an einem Tag später nochmal zusammen und machen den großen Siegertanz und freuen sich. Und wahrscheinlich gibt es auch Erdbeeren mit Sahne.
Richtig. Das noch zu Wimbledon. Und Angelique Kerber ist natürlich standesgemäß im was zurückgereist.
In einem Privatjet.
Wenn man Steuern spart in Polen, kann man sich das wohl leisten.
Katsching! Wir sind schon fies.
Wir sind schon ein bisschen fies. Also sportlich, Topleistung, finanziell vielleicht eine andere. Aber soll uns egal sein. Wir freuen uns für Angelique Kerber, die deutsche Tenniskrone wieder nach oben hebt. So, das zu Tennis. Glückwunsch an Kerber. Weiter geht's mit unserer nächsten Rubrik.
Unsere heutige Game-Show. Und zwar Hashtags und Nicknames. Wir müssen raten, was denn die Vereine oder Leute benutzen im Internet.
Richtig.
Und ihr macht mit.
Ja.
Man muss dazu sagen, wir haben jetzt hier zwei Zettel in der Hand und keiner weiß, was auf dem anderen Zettel steht.
Richtig. Ich habe hier drei Hashtags und zwei Nicknames.
Okay, auf geht's.
Lese ich dir einen vorerst?
Du fängst an.
Hashtag Team LH.
Team LH. Team LH. Lufthansa, Team LH. Ich habe keine Ahnung.
Du hast keine Ahnung?
Nein.
Ist falsch.
Ja, was ist denn?
Team LH, der Hashtag steht für Team Lewis Hamilton.
Okay, Mist. Okay, ich habe ja auch einen Hashtag. Und zwar Hashtag Coys. Hashtag C-O-Y-S.
C-O-Y-S.
Ja, Hashtag Coys. Wer hat das? Was bedeutet das?
Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung.
Das ist gut, damit steht es weiterhin 0-0. Der Hashtag kommt von den Tottenham Hotspurs. Come on, you Spurs, ist der Hashtag.
Fuck.
Du bist dran.
Okay. Oh Mann, ich hätte es wissen müssen. Du hast den vorher schon in unsere Gruppe gepostet. Fuck.
Du Trottel.
Oh nein, nein. Okay. Hashtag die andere Familie.
Die andere Familie?
Ja.
Hashtag die andere Familie.
Hashtag die andere. Es steht ja auf meinem Zettel, es wurde redaktionell bestätigt, dass das existiert.
Ohne
im
Witz
deutschen jetzt. Sport. Hashtag die andere Familie. Ob da jetzt eine Marketingagentur oder eine Werbeagentur hintersteckt.
Die andere Familie. Family. Oh Gott, ey.
3, 2.
Der Deutsche Handballbund.
Nein.
Scheiße.
Bayer Leverkusen.
Ohne Witz jetzt? Die andere Familie von Bayer Leverkusen. Das ist aber ein schäbiges Hashtag. Okay. Ich habe hier auch wieder einen Hashtag.
Ja, bitte.
Mein zweites Hashtag für dich. Hashtag Dub Nation.
Steph Curry.
Nein.
Aber die Mannschaft von Steph Curry.
Wie heißen die?
Golden State Warriors.
Scheiße, du hast recht.
Ja! Oh, nächster Hashtag für dich, Daniel Boschmann.
Ja.
Boschi.
Das ist der dritte jetzt, du hast 5, ne?
Ja, ich habe, also das ist mein letzter Hashtag. Danach kommen Nicknames.
Okay, komm.
Woop. Hashtag We the North.
We the North, okay. We the North, irgendwas im Norden, das könnte Fußball sein, könnten irgendwie die.
Gib dir einen Tipp, komm, einen Tipp.
Ja, komm. Das ist Hand. Ist das Handball? Basketball. Basketball. We the North? Wer ist denn im Norden? Chicago ist quasi im Norden. Aber die werden nie im Norden sein. Irgendwas hier in Kanada. Toronto Raptors.
Bam!
Yes!
Aber mit da, der hat jetzt
ja,
länger gedauert.
Ja, trotzdem. Das stimmt, okay.
Okay, du den
jetzt kommt mein Dritter. Jetzt kommt mein Dritter und zwar, ich habe noch einen Hashtag. Hashtag DA27.
Ach, das ist doch easy.
Echt?
Das ist doch voll easy. David Alaba, weil er 27, der rappt jetzt übrigens auch, hat einen Song draußen mit Ori Jackson.
Mist, ey.
Der Österreicher.
2-1 für dich.
Bam! Da, bitte, der war ja.
Das war mein dritter oder vierter jetzt schon?
Das war dein dritter Hashtag. Jetzt kommt mein erster Nickname für dich. Mhm. Wer trägt den Nickname? Mhm. Britney.
Britney?
Britney.
Britney.
Wer hat den. So viel kann ich verraten. Ich hätte niemals an diese Person gedacht. Beim Nickname Britney. Außer du bist voll into it.
Europa oder Amerika?
Europa.
Europa. Britney.
Noch näher.
Deutschland.
Ja, Mann.
Britney. Wer soll sie drum? Wer hat eine schlechte Figur gerade? Wer hat eine Show in Las Vegas? Britney Fußball, weiß ich nicht. Stefan Kiesling.
Gut, erklär bitte, warum Stefan Kiesling?
Wegen der Frisur vielleicht, keine Ahnung.
Ist richtig.
Ohne Witz jetzt?
Nein. Es ist Nico Rosberg.
Echt jetzt?
Ja.
Oh, das ist aber fies.
Ja, voll fies. Tut mir leid, aber okay. Ich habe das nicht rausgesucht.
Das war dein vierter, ne? Scheiße, ich liege immer noch einen hinten.
Ja.
Okay. Ist ein Hashtag von einer Person, um den eigenen Inhalt zu finden. Hashtag J-Links.
J-Links.
Mhm.
Oh, Gary Lineker.
Nee, aber sehr gut. Das war aber falsch.
War das Jay Links?
Ah, nee, Antwort ist schon gegeben. Ja, okay. Jesse Lingard wäre es gewesen von Manchester United.
Ah, fuck, weil ich habe es noch irgendwo gelesen.
Oh, ich kann jetzt ehrlich gesagt nur noch ausgleichen, ne?
Ja.
Das ist bitter.
Okay, es geht jetzt um Nickname, kein Hashtag. Mhm. Wer hat den Nickname Captain Courageous?
Captain Mutig, oder was?
Ja.
Captain Mutig, Captain Courageous. Scheiße.
Na, ich hab's hier stehen, deswegen finde ich es lustig.
Captain und Courageous.
Redaktion.
Ich hab's noch nie gehört. Ohne Witz, das ärgert mich voll. Ist das Fußball?
Mhm.
Echt jetzt?
Ja, du stellst gar nicht viele Fragen.
Entschuldigung.
Ja, ist okay. Auch okay.
Captain Courageous, wer ist mutig? Ich weiß keine Ahnung, wer mutig ist.
Wer ist denn der Mutigste im deutschen Fußball, der immer zu allem was zu sagen hat und auch ganz genau weiß, wie der Hase läuft?
Müller.
Nee, den hätte ich viel lieber angekündigt.
Ach, Philipp Lahm. Was denn?
Lothar Matthäus.
Nee, Mist, jetzt wollte ich gerade Mario Basler sagen.
Nee, also
Captain Courageous. Hat er sich den selber gegeben, Lothar Matthäus?
Hat er, wahrscheinlich.
Ich wüsste gerne, wie er das ausspricht.
Captain Lerell?
Nee. I tell you something. You don't tell me something. I tell you.
Kaurage aus.
Ja, okay.
Du hast noch einen,
du,
ne?
Du hast gewonnen, ja. Du hast aber gewonnen.
Ich habe gewonnen.
Das war das Spiel für heute und hier, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen den Sack zu mit Fußball und WM, irgendwann muss man sich ja mal trennen.
Nein, wir haben doch nicht gesagt, wer gewonnen hat, wie wir das fanden, wie es kommentiert wurde, wie die Werte der Spieler. Wir müssen jetzt noch kurz, Daniel, lass mich bitte über die WM reden.
Gut, schnell.
WM-Finale, wir haben alle mitgekriegt, ist ausgegangen 4-2 für Frankreich. Frankreich ist Weltmeister mit Griezmann, Mbappé und all diesen Spielern, die wir teilweise sympathisch oder unsympathisch finden. Was das mit einem 19-Jährigen macht, Fragezeichen lassen wir offen. Wir haben die nächsten Jahre vor der Brust mit Mbappé. Mhm. Wo er hingeht, wissen wir auch nicht. Mhm. Bela Reti hat gesagt, zu diesem Finale, ich muss ihn zitieren, eins der besten Endspiele der letzten Jahrzehnte.
Ja.
Nein!
Nee.
Ich muss ihm vehement widersprechen. Ein Spiel und die Qualität eines Spiels wird nicht an Toren gemessen. Ja klar, 4-2 ist geil, ist eins der Finals mit den meisten Toren. Aber nein, das war für mich kein geiles Spiel.
Also ich wollte deswegen mich schnell von der WM distanzieren, weil ich immer noch ein bisschen sauer bin, ehrlich gesagt. Ich habe geschrieben als erste Reaktion auf den Titel der Franzosen, verdienter WM-Titel, aber im Finale hat das Glück zu oft und zu hart geholfen. Und ja, da bin ich einfach sauer. Also nach vorne kaum was gemacht am Ende des Tages.
Ja, und dann kann man nämlich sagen...
Und hinten raus natürlich Konter gefahren.
Ja, und dann kann man nämlich sagen, Griezmann kriegt diesen Freistoß, weil er sich da irgendwie geschickt fallen lässt. Dann sagt der eine, ja, das gehört halt zum Fußball, das macht man halt so. Nein, macht man nicht. Mhm. Weil wenn der Fußball das annimmt und so wird, dann finde ich Fußball irgendwann noch schlimmer.
Also
das guckt sich doch halt ein 12-Jähriger ab, macht das auch auf dem Platz und dann wird er irgendwann vielleicht auch Profi und dann ist das so ein, ja, man macht das halt so. Aber Sachen, die scheiße sind, die macht man nicht so. Auch wenn die scheiße sind, sondern man macht die halt nicht. Weil dann wird der Sport auch wieder anders. Und das ist bei den Franzosen des Öfteren so gewesen. Freistoß führt dann zum Tor, unglücklich, scheiße. Was war danach? Der Elfmeter mit der Hand?
Auch Quatsch.
Auch wieder so ein...
Ich hätte den nicht gegeben. Also da kann man sich ein bisschen streiten, ehrlich gesagt. Vor allem, weil die Bewegung, also ich glaube, die Bewegung des Unterarms war für den Schiedsrichter zu schnell. Und ja, dann hat er ihm quasi aktives Handspiel vorgeworfen bei dem Pfiff. Den kann man vielleicht sogar noch geben, aber den Freistoß auf gar keinen Fall. Und ich hätte den Elfmeter auch nicht gegeben. Fakt ist aber auch, dass die besseren Spieler, wie ich finde, oder die prägenden Spieler für diese WM, die sie zu einer schönen WM gemacht haben, eigentlich nicht die Franzosen waren wirklich.
Sondern die Kroaten.
Ja, irgendwie oder schon.
Die Belgier.
Ja, irgendwie. Die Belgier auch, denen hätte ich es noch mehr gegönnt.
Ja.
Also Kevin De Bruyne und alter Eden Hazard, was für eine brillante Leistung der abgerufen hat.
Was nehmen wir von der WM und von dem Finale mit? Frankreich spielt einen Fußball, der nicht auf Ballbesitz aus ist. Das war die letzten Jahre immer so, dass alle Mannschaften damals angefangen mit Spanien Ball halten. Tiki-Taka hat sich in allen Ligen der Welt niedergeschlagen.
Tiki-Taka ist tot.
Tiki-Taka ist tot, jetzt heißt es... Kontern mit Leuten wie Mbappé, warten, bis der Gegner vielleicht einen Fehler macht, immer früh draufgehen, das haben sie auch gemacht, ne?
Mhm.
Stören. Und halt Ballbesitz hatten die vielleicht, glaube ich, 35%, also sehr wenig.
Also das, was eigentlich alle sagen, Ballbesitz ist keine Messgröße für einen erfolgreichen Fußball.
Ballbesitz ist out.
Ja.
Ballbesitz ist das Supreme
der Fußballer.
Die Fashion-Industrie. Also, bin gespannt, wo das hingeht. Ich finde den Fußball so, wie er ist, wenn man dadurch gewinnt, nicht schön, weil er nicht nach Spiel aussieht, sondern nach, ja.
Was sind die coolen Momente am Ende? Man muss sagen, dass der Präsident Emmanuel Macron ziemlich cool gefeiert hat. Erstmal eine ganz coole Jubelpose oben auf dem Balkon und dann hat er noch einen Dab gemacht. Hast du gesehen?
Ein Dab hier so?
Dab, ja, mit
Pogba.
Einen Arm hoch und einen Arm runter. Den Dab in der Kabine.
Darfst du in Frankreich nicht die falsche Seite machen, den Dab?
Den darfst du eigentlich auch in Deutschland nicht mit der falschen Seite machen.
Ja, überall solltest du den nicht mit der falschen Seite machen. Genau.
Also den finde ich ganz cool, den Emmanuel Macron hat gut gefeiert. Ich grundsätzlich verdient der Titel vielleicht, aber die kroatische Präsidentin war schon eigentlich die Gewinnerin der Herzen, die hat einfach jeden abgeknutscht.
Wobei ich, also ich muss an dieser Stelle sagen, mein Wissen über die politische Situation in Kroatien ist jetzt nicht so riesig. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen drüber geredet, ja. Aber sie machen es gerade ganz geschickt, ihr Land vernünftig zu präsentieren. Jetzt kam noch die News raus, dass sie all ihre Einnahmen der WM spenden. Mhm. Über 23 Millionen Euro.
Mega clever.
Was auch clever ist, wenn jetzt sagen alle, Kroatien, tolles Land, politisch bestimmt total toll. Mhm. Und sie machen es clever, aber ich lasse mich davon nicht komplett blenden. Aber so wie es war und wie sie da bei der Siegerehrung drauf war, war toll. Die Situation mit Putin und dem Schirm auch bezeichnend.
Ja, der ist halt der Schirmer der Veranstaltung. Und wenn es nur einen Schirm gibt, bis alle anderen nass sind, dann kriegt halt den halt der Vladi.
Okay, wir müssen aufpassen. Also, das zur WM, zum Finale. Trotzdem noch ein paar abschließende Fakten. Das haben vielleicht ein paar Leute nicht mitgekriegt. Bester Spieler Luka Modric haben wir dann am Ende doch gesehen, wie er zusammen mit Mbappé, der bester junger Spieler wurde, geehrt wurde.
Und jetzt machen wir, bevor wir die absurdeste, den absurdesten Titel vorlesen, machen wir noch den goldenen Schuh und den Torhüter des Turniers. Der beste Torhüter ist
Courtois von Belgien.
Genau, Thibaut Courtois und der goldene Schuh für den besten Stürmer geht an Harry Kane von England.
Weil er mehr Treffer hatte als Griezmann, der ja beinahe noch aufholen hätte können im Finale.
Hätte er. Und jetzt kommt's. Achtung, Achtung. Zurücklehnen und genießen. Die Fairplay-Wertung hat gewonnen. Ich kann's nicht glauben.
Ja, doch.
Ja, Sergio Ramos. Also nur weil diesmal keiner gestorben ist, der gegen ihn gespielt hat, oder er mit irgendwie blutigem Messer vom Platz gegangen ist, kriegt er jetzt die Fairplay-Wertung oder was?
Und die Spanier ja nicht so viele Spiele hatten.
Gruselig!
Es ist, dass der das wirklich, das ist unfassbar.
Nicht, also, ist ein guter Verteidiger, hat doch für die eigene Mannschaft viel. Der, wenn es einen Spieler gibt, der keine Fairplay-Wertung jemals gewinnen darf, neben Pepe übrigens, ist es Sergio Ramos.
Aber er hat gewonnen.
Absurd.
Ja, es ist absurd. Also die WM ist vorbei. Die WM heißt aber natürlich auch für die jeweiligen Vereine, oh, es könnte in der Kasse klingeln. Denn WM heißt für die Spieler Werbung machen. Mhm. Und ich habe mal rausgesucht, das finde ich ganz interessant, wie sich der Wert so gesteigert hat der verschiedenen Spieler, die bei der WM sehr aufgefallen sind.
Also, hau raus.
Mbappé, aktueller Marktwert 150 Millionen, vor der WM 120 Millionen.
Stark.
Mal easy 30 Millionen drauf. Als Vergleich vor einem Jahr im Juni 2017 35 Millionen.
Das ist stark.
Also, hätte man in ihn als Aktie investiert.
Catching. Bam.
Ja. Eden Hazard, 10 Millionen Steigerung, war vor einem Jahr aber auch nur 75 Millionen wert, jetzt 120. Ante Rebic, mein Frankfurter Liebling, finde ich spannend. Vor der WM 10 Millionen immerhin, jetzt 30 Millionen.
Das ist fett.
Fetter Sprung für die Eintracht, wenn er für den Preis gekauft wird. Aber eigentlich die Steigerung ist die geilste von einem Jahr im Juni 2017, 2,5 Millionen.
Das ist hart.
Also Ante Rebic, geiler Typ. Dann dein Liebling, den du letzte Woche schon angesprochen hast, Stuttgart, Frankreich.
Ja, Monsieur Pavard.
Hätte ich nicht gedacht, der war vor der WM schon 30 Millionen wert.
Ja, auch schon da. Der hat übrigens, egal welches Spiel er gemacht hat mit der französischen Nationalmannschaft, wenn Pavard mitspielt, haben die nicht verloren. Und deswegen hat er immer gespielt.
Und ist jetzt 40 Millionen wert. Also nur 10 drauf, aber auch vor einem Jahr, im Juni letztes Jahr, 3,5 Millionen.
Stuttgart freut sich.
Stuttgart freut sich sehr. Ein paar andere habe ich auch noch. Bei den Deutschen hat sich nichts getan. Toni Kroos immer noch 80 Millionen. Die Bayern kriegen für Tolisso 5 Millionen mehr. Also ein bisschen was hat sich getan. Und spannend, das gehört ja auch zu den Spielern, ist der Instagram-Zuwachs.
Mhm, okay.
Und da ist Pavard weit vorne mit 1226% Zuwachs während der WM. 800.000 dazu.
Félicitations, Monsieur Pavard.
Respekt. Oui, oui?
Genau.
Très bien. Aber der mit dem meisten Instagram-Zuwachs, der ist jetzt auf Caro-Dauer-Niveau.
Erzähl.
Ist vom SV Sandhausen.
Oh, schön.
Der Isländer. Und er heißt, das ist der Rurik Gislason.
Den meine ich.
Den meinst du? Mhm. Und der ist einfach um 1,3 Millionen Follower reicher geworden. Also ein Zuwachs von über 4.000%.
Dass der aussieht wie so ein unfassbar sexy Wikinger, ne?
Richtig. Den finden alle geil. Der hat einen Zuwachs bekommen. Aber auch Ronaldo bekommt einfach während so einer WM nochmal 7 Millionen dazu.
Ja.
das die Fakten noch zur WM abschließend. Also ist einiges passiert für die Spieler. Also der Dingsson hier, der Sandhausenson, der kann eigentlich aufhören, Fußball zu spielen, sondern der verdient jetzt mit Instagram Geld.
Der verkauft jetzt Schals. So, Faulis, wir schließen unsere heutige Sportstunde mit dem Vollidioten der Woche, kann man das so sagen?
Ja.
Das kann man so sagen.
Wobei, wir waren alle schon mal betrunken.
Ja, aber so, der ist Berufsfußballer.
Ja, es geht um den West Ham United-Spieler Andy Carroll.
Oh Mann, ey.
Der hat sich vielleicht einfach ein bisschen doof angestellt. Im Trainingslager. Was ist ihm denn passiert, Boschi?
Der ist geklettert, ne? Kann man das so sagen?
Er ist geklettert. Aber wohin ist er denn geklettert?
In sein Zimmer, ne?
Ja, und was war er?
Betrunken. Im Trainingslager. Klettert in sein Zimmer und verletzt sich was?
Das Kreuzband, genau. Das Kreuzband ist durch bei Andy Carroll. Das heißt, je nachdem, wie die Regeneration ist, so mal eine halbe Saison aussetzen. Blöd.
Das findet der Verein bestimmt total super und hat ihm jetzt eine Beförderung gegeben.
Ja. Er kostet immer noch 10 Millionen.
Ja, jetzt wahrscheinlich 5 und darf freiwillig raushumpeln aus dem Verein. Herzlichen Glückwunsch, Herr Carroll.
Vollidiot. Also, liebe Leute, das war's für diese Woche. Liebe Sporties, liebe Faulies, wie auch immer ihr euch bezeichnen wollt. Das war's mit Grobes Foul.
Der Sport-Escort. Und wie immer ist das hier natürlich völlig for free. Ihr musstet nichts dafür bezahlen, dass ihr uns hören könnt. Ihr könnt uns natürlich mit 5 Sternen bezahlen.
Es ist wirklich verzweifelt.
Es ist ein bisschen verzweifelt.
Ist völlig egal.
Gebt uns einfach.
Ja, genau.
Wir sind über jeden Stern glücklich.
Nein, ein Stern ist schon nicht so geil.
Frankreich hat jetzt 2 und die sind voll happy.
Also, gebt uns was auch immer ihr wollt und folgt uns natürlich auf sozialen Medien.
Wir wollen den 5., den die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht geschafft hat.
Wir sind den 5.
Wir sind.
Mach's gut, ciao.
Bis Dennis. Auf Wiederhörnchen.
Ach, jetzt, was hast du noch? Komm, jetzt
mal. Oh, fang an. Ciao, Cescu. Tschüss, au Chocolat.
Komm noch mehr.
Grüßli-Müsli.
Grüßli-Müsli.
Ja. Ciao-i-Waui.
Ciao-i-Waui ist auch gut.
Ja. Tschö mit Ü.
Komm, du hast noch viel, viel mehr.
Ja, aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein.
Bye-bye, weißer Hai.
Ich finde, damit kann man aufhören.
Ich drücke jetzt noch einen Knopf zum Schluss.
Ja, wir wollen doch jetzt duschen gehen, ist doch heiß hier drin.
Ah, warte mal.
Mach doch mal schnell Wasser an.
Ah, warte, ja. Unfassbar, dass die hier aber auch eine Dusche reingebaut haben.
Voll gut. Ich finde, heute waren wir ganz gut. Findest du dich auch?
Ja, aber ich glaube, also ich muss ein bisschen stringenter werden. Ist das die neue Seife, von der du mir erzählt hast, die mit Blattgold?
Nee, die mit dem Keil. Ah. Das ist Kylie, die Seife. Die passt überall rein. Da musst du deinen Arm nicht mal wegnehmen vom Körper.
Alles gut.
Warte mal. Ne? Hast du Bodylotion dabei?
Ja, warte mal. Ich hab jetzt
Shampoo im Auge, Mann.
Warte. Nee, nicht da rein. Ich mach dir das weg.
Warte, aua.
Warte. Jetzt.
Ah, danke.
Ist, glaube ich, raus.
Ah, ist ganz rot, dein Auge.
Ja, es ist halt auch, ich sag dir, das ist ganz schön aggressiv, das Shampoo. Nee, aber jetzt sag mal ernsthaft, wie findest du mich?
Mach mal aus.
Warum rasierst du dich jetzt unter der Dusche? Hier steht ein fettes Schild. Nicht rasieren unter der Dusche.
Warum soll ich das zu Hause machen? Da ist der Abfluss verstopft. Kannst du bitte mal das Wasser ausmachen? Ich sehe nichts mehr.
Warte, ich fahr das Wasser runter. Ganz langsam. Ja, ja.
Hallo, hier ist Achim. Ich muss wieder ein bisschen was korrigieren, was die Jungs falsch erzählt haben. Und zwar Tour de France. Die haben mal gesagt, Eddy Merckx hätte in seiner ersten Saison alle Trikots abgesahnt. Gelbes Trikot, ja. Gesamtsieg. Grünes Trikot, Sprintwertung, ja. Bergwertung, auch ja. Problem, das Bergtrikot gab's damals noch gar nicht. Er hat es gewonnen 1969 und das Trikot für die Bergwertung gibt es erst seit 1975. Kann man wissen, wenn man hier einen Sportpodcast macht. Mann.